Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute ist der Biologe, Artenschützer und Schädlingsbekämpfer Guntram Meyer zu Gast. Herzlich willkommen Ihnen.
Ja, guten Morgen. Danke für die
Einladung. Artenschützer, Schädlingsbekämpfer. Wir merken, schützen und bekämpfen. Wie eng liegen diese Tätigkeiten beisammen?
Ja, wenn man so ein spezielles Arbeitsgebiet hat wie ich, dann sehr eng, aber schließen sich nicht aus. Auch wenn es immer gedacht wird, dass man, wenn man schützt, man alles erhalten muss. Manchmal muss man eben auch eingreifen, erst recht in einer Welt, die so menschgemacht ist wie unsere heutzutage.
Aber wahrscheinlich ist es wirklich auch so ein innerlicher Kampf, sich zu überlegen, an welcher Stelle schütze ich und was muss ich beseitigen, oder?
Ja, in jedem Fall müssen Sie ganz genau vorher gucken, wie sind die Auswirkungen auch von Ihrem Tun, weil dann denkt man, man tut was Gutes und verschlimmert die Situation vielleicht sogar noch. Und also eine sorgfältige Abwägung ist da ganz wichtig. Und man muss auch emotional dazu fähig sein, muss man auch sagen, muss irgendwie, ich setze jetzt diese Art über diese Art, helfe der Art, muss aber die andere Art zum Beispiel bekämpfen. Das ist auch nötig, dass sie so eine Abwägung treffen und auch dann durchhalten. Ne?
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Biologen und Artenschützer Guntram Meyer, der immer gerufen wird, und zwar weltweit, wenn invasive Tierarten Lebensräume anderer Tiere zerstören. Herr Meyer, wir müssen das klären. Invasiv, was genau bedeutet das jetzt?
Ja, also da gibt es mittlerweile eine Definition, die sich auch durchgesetzt hat. Von der Weltnaturschutzunion wurde das definiert. Und zwar geht es bei invasiven Tieren, also bezieht sich auch auf Pflanzen, aber jetzt in meinem Fall Tiere, bezieht es sich auf Tiere, die durch den Menschen aus ihrem Heimatgebiet irgendwo hingebracht werden, wo sie niemals alleine hingekommen wären. Das heißt also auf andere Kontinente, über den Ozean, über eine Riesenwüste oder so. Und das macht der Mensch bewusst, weil er irgendwie seine Heimat verschönern will oder mehr Jagdwild haben möchte oder weil er zur Schädlingsbekämpfung was einführt. Oder er macht es unbewusst, indem er es irgendwie mitschleppt mit Schiffen, Palettenholz, irgendwelche Insekten mitreisen. Und dort, wo sie ankommen, dort sind diese Tiere dann erstmal Alien Species. Also die Begriffe sind englisch definiert, weil das ist international.
Alien.
Ja, Alien, aber eben nicht mit grüner Farbe und drei Köpfen und so, sondern wir sind einfach nur fremd praktisch, das heißt ja, und eigentlich wertneutral. Ist also zum Beispiel die Kartoffel ist auch so eine Alien-Art gewesen, irgendwie, die uns ja durchaus hilft. Und dann entscheidet sich über die nächste Zeit, ob die Tiere eben gar nichts machen, ob sie einen positiven Einfluss haben oder ob sie einen negativen Einfluss haben. Und wenn sie einen negativen Einfluss haben, dann werden sie zu invasiven Arten, also praktisch Alien Invasive Species. Das ist.
Aber diese Maus, die vor zwei Wochen durch mein Schlafzimmer gewandert ist, die ist nicht invasiv?
Na, die ist mittlerweile ist eine heimische Art, wahrscheinlich die Hausmaus, nehme ich an, wenn es die war. Aber ursprünglich kam die auch aus Zentralasien und so, aber die ist mittlerweile schon so lange hier, das ist schon eine heimische Art. Und bis vor kurzem war die Gesetzgebung in Deutschland, also bis vor 10 Jahren, nicht kurz, aber war die Gesetzgebung in Deutschland so, dass alles, was sich in Freiheit ohne den Menschen über ein paar Generationen vermehrt hat, zum Beispiel der Nandu in Mecklenburg, das wurde dann zur heimischen Art erklärt und wurde dann auch eine heimische Art, was natürlich ein bisschen abstrus war, es wurde aber jetzt mittlerweile geändert.
Der hat richtig für Krach gesorgt, ne? Also wenn man das mal nachliest, die Mecklenburg-Vorpommerer, die werden jetzt sagen, ja, beschäftigt uns seit ungefähr 20 Jahren. Mhm. Dieses Nandu ist so ein, kann ich sagen, wie so ein Strauß,
ja, genau,
ein
südamerikanischer
Vogel,
Strauß,
nur nicht ganz so groß, ne? Also kann nicht fliegen, aber wandert da schön durch die Gegend. Warum ist der invasiv? Warum gehört dieser Nandu, der so süß aussieht. Warum gehört der da nicht hin?
Ja, da wird jetzt wahrscheinlich die Diskussion sein, ist der invasiv oder nicht, weil irgendwie letztendlich der Schaden, den er machen müsste, um invasiv zu sein, der ist noch nicht so richtig bewiesen. Aber auf alle Fälle ist er ein sehr deutlicher Exot und ist aus einer Geflügelfarm letztendlich, also es war ja Schlachtgeflügel, ist er entkommen und hat sich dort angesiedelt. Und leider hat man eben damals dann verpasst, im Moment die paar Tiere einzufangen und das wieder zu beseitigen, wie man es ansonsten eigentlich machen würde. Und jetzt hat sich eine Population von über 200 Tieren dort aufgebaut. Und nun gibt es aber Meinungen, dass die Großinsekten fressen, die dem Kranich fehlen dann oder anderen Tieren. Und es gab, glaube ich, auch schon einen Verkehrsunfall. Und auf der anderen Seite sind Touristenattraktionen, die Leute kommen dorthin und so fallen dann immer die Einzelentscheidungen.
Wie wird es denn bewiesen, dass eine Art invasiv ist? Also wie wird beim Nandu bewiesen, du gehörst nicht nur nicht hierhin, sondern du bist auch noch gefährlich für andere Arten, die hier zu Hause sind?
Ja, das muss man halt dann genau angucken und studieren und dann muss man eben sehen, macht der einen Einfluss oder nicht. Und das ist bei dem jetzt wahrscheinlich noch nicht so klar festgestellt worden. Ich weiß, dass dort seit 20, 30 Jahren studiert wird und leider ist es auch ein Problem, dass man oft sagt, oh prima, neue Situation, das studieren wir jetzt erstmal. Aber man muss irgendwann auch mal zu einer Schlussfolgerung kommen. Und wenn die Schlussfolgerung da ist, dann muss man auch den nächsten Schritt gehen und sagen, wir schaffen jetzt die rechtlichen Regelungen, dass man dagegen was tun kann und so. Und Ansonsten kann man es ewig studieren, aber sie können ja auch zum Beispiel Elefanten im Botanischen Garten hier freilassen und dann können sie auch studieren und so, aber irgendwo muss man ja auch einen praktischen Ansatz haben.
Das ist so, das ist diese psychologische Hürde, die man nehmen muss wahrscheinlich. Ne? Also der Buchsbaumzünsler in meinen Buchsbäumen, ja. Der ist eindeutig invasiv, der macht diese Dinger kaputt. Oder liege ich da falsch? Und den möchte ich natürlich, oder die meisten von uns möchten den beseitigen und sagen, du sollst dort bitte nicht stattfinden. Und Nandu sieht so toll aus. Oder ein Igel, in manchen Regionen darf er ja wohl auch nicht sein und in anderen wird er geschützt. Hat das alles auch was mit Emotionalität zu tun?
Zum Teil auch, aber auch mit Wirtschaftlichkeit. Also es ist eben das Problem, wenn Sie invasive Tiere haben, dass mein Hauptinteresse ist, die andere Tiere bedrohen. Dann ist das schwer messbar, wenn dann irgendein kleiner Käfer verschwindet, weil irgendwie ein neuer Vogel, der neu eingeführt wurde, den weggefressen hat oder so. Da merken sie es nicht und können es nicht richtig quantifizieren. Währenddessen, wenn die Zebramuschel dann alle Wasserleitungen in den großen Seen in Amerika verstopft oder der asiatische Laubholzbockkäfer, kriege ich es richtig hin, der alle Bäume dann zerstört und da müssen im Umkreis von 2000 Meter müssen alle Bäume umgesägt werden, so, dann haben sie plötzlich einen richtigen wirtschaftlichen Schaden oder bei Gesundheitsgefahren. Und der lässt sich dann errechnen, da sind sie dann ganz schnell, in Europa gab es eine Berechnung, in Amerika sind sie ganz schnell in Milliardenhöhen und dann wird gesagt, oh, da muss man was gegen tun, weil hier zahlen wir jetzt richtig drauf. Aber wenn irgendeine Art verschwindet, sterben ja auch so jeden Tag Arten aus, das merken sie eben nicht so und können es nicht so richtig berechnen. Und wenn der Nandu zum Beispiel den Kranich Konkurrenz macht, dann muss man das schon beweisen und ergibt sich nicht einfach. Wenn er ins Auto reinläuft, dann ist klar, Versicherung sagt, es waren jetzt 12.000 Euro Schaden und...
Naja. Ist das Coronavirus eigentlich in seiner Art auch invasiv?
Von der Grundsätzlichkeit, dass der Mensch irgendwas Exotisches woanders hingebracht hat und das Schaden anrichtet, mit Sicherheit. Aber Viren und Bakterien sind bei dieser Definition der Weltnaturschutzunion ein bisschen ausgenommen, weil es einfach epidemiologische Fragen, die haben mit dem Naturschutz, der dort bei der IUCN die Rolle spielt, nichts zu tun und so. Aber vom Grundsatz her ist auch da der Mensch, das transportiert natürlich und hat es ja irgendwo erstmal aus dem Wald von irgendwelchen Tieren in die Stadt gebracht und von der Stadt ins andere Land.
Also so grundsätzlich ist die Arbeit der Epidemiologen, Virologen, Artenschützer vergleichbar?
Ja, Parallelen gibt es ja.
Wenn wir jetzt mal darüber sprechen, über dieses Invasive, gibt es einen Moment, wo invasiv überschritten wird, so wie beim Nandu, und wir davon sprechen, es ist jetzt so, wie es ist, jetzt haben die sich integriert, jetzt gehören sie dazu, jetzt sind sie nicht mehr invasiv?
Ja, da müssen wir uns dann in 10.000 Jahren hier nochmal treffen und das besprechen. Also letztendlich wird niemand wissen, das ist so ein bisschen so eine Kristallkugel gucken und also man muss, denke ich, nach Jahren kann man dann auch Entscheidungen treffen und kann sagen, also es hat sich nicht gezeigt, dass das Problem existiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, was ist der Sinn davon, jetzt hier einen Laufvogel aus Südamerika zu haben, wenn wir irgendwie genug eigene Naturschutzprobleme haben und wenn jetzt irgendwie ein Tiger aus dem Zoo abhaut, den würde man auch einfangen und nicht sagen, mal sehen, ob der sich hält oder so. Also mit relativ wenig Aufwand ließen sich solche Fragen dann eigentlich beheben und man muss gar nicht irgendwie mit der Büchse der Pandora da spielen oder so weiter. Jetzt ist der Nandu sicherlich nicht der Schlimmste oder so, aber gerade bei irgendwelchen Insekten und so, da haben sie diese Möglichkeit nicht, dann nach 5 Jahren vielleicht noch regulierend einzugreifen, weil dann ist der Zug abgefahren.
Und was ist denn ein schlimmes Insekt?
Ja, zum Beispiel dieser Laubholzbockkäfer, der ist
Der
nistet sich in den Bäumen ein, schlüpft erst viel, viel später und wenn sie es dann sehen, ist der schon nicht schlüpft, hat sich wieder weiter verbreitet und der zerstört die ganzen Bäume und der macht eben nicht halt vor der Eiche oder der Birke, sondern da sind alle dann willkommen und das mit ähnlichen Arten sehen, können sie in Amerika sehen, in Nordamerika, das ganze Laubholzbestände sind da weg und kommen auch nicht mehr wieder. Und das ist natürlich schon ein großer Einschnitt für die Gesellschaft.
Ende 40, 1972 in Ost-Berlin geboren und dort aufgewachsen, richtig?
Ja, ja genau, super Kindheit. Ja.
Super Kindheit, können Sie sich erinnern in dieser super Kindheit, welches Tier Sie als erstes super beschäftigt hat?
Ja, das weiß ich noch, der Hase. Also, hatte ich nicht nur als Kuscheltier, sondern auch so, Feldhasen waren so meine Lieblingstiere. Und ich bin ja jetzt auch Jäger, aber zum Beispiel auf Hasen würde ich nicht schießen wollen und mache das auch nicht, wenn es vermeidbar ist. Wenn es jetzt ein Projekt gäbe, wo das nötig wäre, dann...
Das heißt, Guntram Meier war ein Kind, das draußen auf dem Balkon oder im Garten?
Nö, Balkon, aber auch... Also ich war auch durchaus ein Stubenhocker, der Bücher angeguckt hat und so, aber zum Beispiel zum Vogelbeobachten bin ich gerne auf den Friedhof gegangen und damals die Friedhöfe waren noch wesentlich verwucherter, weil man irgendwie nicht die Manpower-Maschinerie hatte, irgendwie das so trimmen wie heute und da haben sie dann durchaus Vogelarten gesehen, die nicht so alltäglich waren. Wenn sie dann noch bestimmen konnten mit viel Aufwand, dann haben sie sich gefreut. Dann.
Da sind Sie einfach so auf den Friedhof gegangen?
Ja, ein bisschen nerdmäßig hört sich das an, aber ging so. Allerdings ist einmal Friedhof in der Nähe von der Grenze mit Fernglas hat mir noch... eingebracht, dass ich am Ende einen Streifenwagen der Volkspolizei saß.
weil man sich als Staatsfeind
vorstellen konnte. Dass, ja, da dachte ich, spiele jetzt daraus, wie man abhaut. Aber es ging eigentlich um das Sommergoldhähnchen.
Was war für Sie so spannend am Sommergoldhähnchen?
Ja, dass das so Vögel sind, die man eben nicht alltäglich so auf dem Balkon hatte oder irgendwie. Und
können Sie mal beschreiben, wie das aussieht, das Sommergold? Das
ist ein ganz, ganz kleiner Vogel, übersehen Sie eigentlich. So ein ganz kleiner Miniaturmeise praktisch.
Hm. Und dann, wie muss ich mir Sie vorstellen als kleiner Junge? So Ornithologie-begeisterter Junge. Der sich, ich glaube, Sie haben sich auch immer meine Kamera geschnappt, ne, und sind losgezogen, haben fotografiert.
Ja, also meine erste Kamera hatte dann auch und so. Die Bilder waren dann von zweifelhafter Qualität, aber der Versuch war da. Und ich war immer tierinteressiert und mein Elternhaus hat unterstützt und habe dann auch viel gelesen und war eigentlich immer mein Interesse. Ich wusste auch, dass ich dann irgendwann mit Tieren später machen will.
Hm. Und das, obwohl Sie aus einem Sprachwissenschaftlerhaushalt kommen.
Ja, beide Eltern Sprachwissenschaftler, Vater Professor. Und, aber es gab da keinen Zwang wie in anderen Familien vielleicht, dass so, du musst jetzt Sprachwissenschaftler werden. Natürlich war das Interesse schon da, dass man irgendwie auch die Sprachen nicht vernachlässigt. Und es hat mir auch immer geholfen und war mir auch wichtig und kultiviere ich auch heute noch. Und so wichtig für die Arbeit. Aber man konnte machen, was man wollte eigentlich. Mhm.
Wenn Sie sagen, das war so wichtig und es ist Ihnen heute noch wichtig, Georg Friedrich Meyer, der Sprachwissenschaftler, ist Ihr Vater, 92, verstorben. Was hat er Ihnen denn beigebracht, was Sie heute noch so machen, wo Sie sagen, das war wichtig?
Naja, also mit Sprachen konkret habe ich zum Beispiel Französisch bei ihm gelernt, aber es war so der weltoffene Haushalt. So, wir hatten große Wohnungen zwischen Tausenden, Zehntausenden Büchern in weiß ich wie viele Sprachen. Er selber sprach über 40 Sprachen.
Zehntausende?
Und, ja. Und dann kamen immer Besucher und aus aller Welt und so lernte man einfach eine offene Welt kennen, die ja irgendwie in der DDR zum Teil auch dann eingeschlossen war, aber irgendwie das Internationale, das war schon prägend auch und so. Deswegen gibt es vielleicht auch keine Scheu, dass man mit anderen Ländern oder anderen Kulturen keine Angst hat, irgendwie sich dort zu bewegen oder Kontakt aufzunehmen. Das ist sicherlich eine wichtige Sache. Aber konkret zum Beispiel habe ich auch von ihm, das von seinem Vater, also meinem Opa, stammende Brems Tierleben, Sonder 13-bändige Sonderauflage geschenkt gekriegt mit dem Hinweis, dass das unbedingt genutzt werden muss, weil er hatte nämlich das aus dem Regal genommen bei seinem Vater und wollte sich das angucken und gab es richtig den Ärger, weil in der Zeit, Jahrhundert, also 20 Jahren, da war das dann nur zum Präsentieren dort hingestellt, war nicht zum Lesen und ich habe es dann gekriegt mit der Prämisse, dass das auch gelesen werden muss und nicht nur hinzustellen ist.
Das ist ein schöner Hinweis, also über eine Generation es mitzunehmen, aber auch zu sagen, jetzt wird es nicht mehr nur hingestellt, sondern auch angeguckt. Wie häufig lesen Sie denn heute noch
drin? Na, da jetzt nicht mehr drin, manchmal schlage ich noch was nach, aber es ist zum Teil natürlich aus seiner Zeit geschrieben, Ende des 19. Jahrhunderts und da finden Sie dann zum Teil Kochrezepte für Arten, die heute kurz vorm Aussterben stehen und das hat natürlich nicht mehr so eine Relevanz im Naturschutz, aber ist schon, die Abbildungen sind für die Zeit damals zum Beispiel sehr gut gewesen. Und
wie handhaben Sie das mit Ihrem Sohn? Der ist, glaube ich, so im Teenageralter. Also saß der irgendwann auch so auf Ihrem Schoß und Sie haben aufgeschlagen bei Brems Tierwelt und haben gesagt, so guck mal, das hier gibt es heute gar nicht mehr und so sieht das aus.
Ja, nee, also mit anderen Büchern, jetzt nicht Brems Tierleben, aber andere Bücher schon. Und aber eigentlich dasselbe, dass man irgendwie letztendlich Kindern, wenn man Kinder machen sollte, alles anbietet, damit sie dann selber sagen können, das interessiert mich. Und wenn das Kind dann Rennfahrer werden möchte oder in dem Fall mehr Interesse für Fußball entwickelt, ist für den Artenschutz jetzt konkret oder so, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber ich denke, die Offenheit, das weiterzugeben, das ist mit das Wichtigste. So.
Aber es klingt so, als wären Sie mit Ihren Tieren weit hinten gerade. Im Familienverbund, was die nächste Generation betrifft.
Ja, eigentlich ist es noch nicht so richtig definiert. Also Tiere, wir gehen auch regelmäßig ins Zoo und so. Also Tiere sind schon auch wichtig, aber wenn man irgendwo auf Reisen ist, dann guckt man sich auch Natur an und so. Aber ist jetzt nicht festgelegt. Das ist vielleicht doch das Gute, dass man...
Das Gute, wenn man?
Dass man das offen lässt.
So okay. Georg Friedrich Meyer, Ihr Vater, wenn wir über den gerade gesprochen haben, der ist in den Westen gegangen. Also die Familie ist in der DDR sozialisiert gewesen. Sie sind in der DDR aufgewachsen, 86 in den Westen gegangen. Den Vater auf diese Art und Weise zu verlieren, was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, also vorher ging natürlich eine Trennung der Eltern. So. Das ist jetzt nicht so schön, das ist nicht die Kindheit, die man anderen wünscht. Und so war aber jetzt auch nicht so traumatisch, weil es ja ordentlich halt ablief. Und mein Vater kam ja aus der BRD, also ist 1919 geboren, ne, und war im Krieg gewesen, ist nach dem Krieg dann mit einer entsprechenden Einstellung in die DDR gegangen und hat das Hochschulwesen dort mit aufgebaut und ist dann eben wieder zurückgegangen, als er dann zum Beispiel als Sprachwissenschaftler zunehmend in seiner Arbeit behindert wurde. Und das nicht, weil er jetzt irgendwie oppositioneller war, sondern einfach, weil letztendlich die Entscheidungsgremien in der DDR so borniert waren, dass sie nicht gesehen haben, was für Leute sie haben und wie sie die irgendwie eigentlich fördern können, statt sie zu...
Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, wenn man 14 ist, so in dem Fall, dann denkt man naiv, dann sagt man sich auch, mein Vater, mein Bruder im Westen, so, also mein Bruder ist da mitgegangen, gar nicht so schlecht, kriegst du mal eine Jeans oder kannst du mal hinfahren und so. Das änderte sich dann erst, als mein Bruder zum Beispiel nicht einreisen durfte das erste Mal, dann sah man, dass die Realität anders ist. Aber auf der anderen Seite, das Zeit vergeht ja schnell, 89 kam die Wende, man sah sich wieder und...
War dann alles wieder gut? So.
Ja, es war eigentlich nie schlecht. Das eigentlich Leichte war das, dass man dann ohne einen Reisepass zu beantragen fahren durfte und sowas. Also ich hatte noch einen Reisepass zum Beispiel beantragt, der mich im November 89 offiziell in die BRD hätte zum 70. Geburtstag fahren lassen können, weil das DDR-Recht war und ich durfte 15 DDR-Mark in 15 Westmark umtauschen. Also eins zu eins gab es auch da. Und, aber das war ja dann möglich, einfach ohne Restriktionen und ohne jemanden zu fragen. Das ist natürlich schon...
Was hat der Sprachwissenschaftler dazu gesagt, dass der Sohn Biologe wird?
Das fand er gut auch. Also, wie gesagt, dass man das macht, was man möchte und wozu man auch Eigenschaften hat und so, das war eigentlich das Wichtige.
Artenforscher zu werden, Herr Meyer, dieser Wunsch, wie und von wem wurde der denn maßgeblich unterstützt?
Also von meiner Familie immer und war ich nicht der Beste in der Schule, insofern... ging nicht in das gedachte Studium. Mit dem Vater im Westen wäre es vielleicht auch nicht so leicht gewesen, aber das war, glaube ich, nicht der Hauptgrund, sondern die Zensuren haben nicht erreicht. Und ich hatte eigentlich den Traum, Tierpsychologe zu werden und lachten immer alle und sagten, ach so, mit Hunden auf der Couch. Und nee, aber es ging halt so um Verhaltensforschung und führte also dann den ersten Beruf mit Tieren. In dem Fall habe ich dann beschlossen, mich als Zootierpfleger im Tierpark Berlin zu bewerben. Und sofort sagten alle, ja, kannst du vergessen, wenn du da nicht 1,0 Durchschnitt hast, brauchst du gar nicht hingehen und so
was.
Und,
was hatten Sie für einen Durchschnitt?
Eher Richtung 3.
Was war denn in der Schule nicht so?
Die Schule doll? Selber. Also nicht, dass Schule schlecht ist, irgendwie alle Kinder, Jugendlichen bitte irgendwie wirklich ernst nehmen, aber manchmal nervt es dann eben. Und dann hatte man irgendwie, oder man hatte den falschen Lehrer, aber ich hatte auch eine sehr begnadete Klassenlehrerin und die mich da sehr unterstützt hat und die hat mir dann zum Beispiel ein Empfehlungsschreiben für den Tierpark geschrieben, was sicherlich auch mit Grund war, dass ich die Lehrstelle dort bekommen habe.
Also war die Lehrerin schon mal entscheidend, weil ich finde, es ist ja immer so, man macht ja viel selbst, aber es ist auch so, man muss auf Menschen treffen, die einem auch bestimmte Sachen zutrauen, wenn sie einen in die Augen gucken und die einen an die Hand nehmen und einem auch was gönnen. Ne? Und dann also zum Tierpark, da wo man eigentlich eine 1,0 haben musste, kam der mit dem Dreier-Durchschnitt, der in Mathe nicht so eine Leuchte war, wie ich schon erfahren genau, also. Habe, gerade hinter den Kulissen. Und dann haben Sie dort einfach losgelegt. Also gab es jemanden, der Ihnen vertraut hat?
Ja, also dort das Aufnahmegespräch, das, wie gesagt, das Schreiben von meiner Lehrerin, das war sicherlich auch wichtig. Und aber dann gab es ein Aufnahmegespräch, wo der damalige Professor Date, Tierparkdirektor Professor Date, selber mit dabei saß. Er hat sich den Lehrling selber mit angeguckt und so. Und er guckte dann und sagte ihm, naja. Also prinzipiell war es erstmal so, dass sich gefreut haben, dass ein Junge kommt, weil es waren sehr viele Mädchen, die dachten, dass jetzt die ganze Zeit da Tiger mit der Flasche auf dem Arm gefüttert werden und so. Und, aber es geht darum, eine 40 Kilogramm Karre mit Rindermist durch ein absolut verschlammtes Gehege zu schieben und noch lebend rauszukommen. Und oder Heuballen hochzustarken in den Schuppen. Und, der Direktor meinte dann, naja, Herr Meyer, kam aus Leipzig. Ne? Also 4 in Mathe ist jetzt nicht so schön, ne? Na, ich sagte, nee, Herr Professor, weiß ich. Und meinte, ja. Aber solange Sie wissen, wie viele Tiere da drin sind im Gehege, wenn Sie da reingehen, und solange Sie wissen, wie viele Tiere dort drin sind, wenn Sie rausgehen, und solange diese Zahl übereinstimmt, dann kommen wir hier klar. Na, ich sagte, Herr Professor, das kriege ich hin, das verspreche ich und so. Und dann habe ich die Lehrstelle bekommen. Und ich muss sagen, das hat letztendlich mir wirklich bis heute das Grundgerüst gegeben, was ich in meiner Arbeit brauche und in meinem Verständnis, weil Sie sind eben nicht nur Tierpfleger, sondern wenn Sie es wirklich echt machen, dann müssen Sie den Tieren ablesen, was die brauchen, was die wollen. Sie müssen sich also in die Tiere reinversetzen. Und das hat mir immer sehr viel geholfen und hilft mir bis heute noch.
Dann also vom Tierpfleger in Richtung Artenschutz. Wir bewegen uns im Jahr 2020. Wir sind von Corona beeinflusst. Wie sehr beeinflusst diese Arbeit, die Sie haben, wie sehr wird die denn durch Corona beeinflusst gerade?
Also meine Arbeit so ein bisschen, will jetzt nicht irgendwie ins große Jammern verfallen und so, weil letztendlich, wenn Sie im Ausland zu tun haben, dann sind Sie jetzt natürlich ziemlich angebunden und so und können dort nicht so agieren. Ich war bis kurz vor die Corona-Lockdown-Geschichten kam in Madagaskar und haben gerade noch ein Projekt so zu Ende gebracht dort. Und jetzt aber zum Beispiel die Nacharbeit, die Leute dort zu trainieren, zu gucken, dass die wirklich für die Zukunft selber sich um ihre Probleme kümmern können. So, das liegt jetzt auf Eis, aber es liegt eben auf Eis, es wird wieder gehen irgendwann. Also ich bin jetzt da nicht komplett gebremst, aber sie müssen schon umdisponieren. Auf der anderen Seite ist es immer so in meinem Metier, gerade wenn sie im Ausland arbeiten, und da findet aufgrund der Relevanz doch die Masse der Arbeit oftmals statt, dann müssen sie immer viele Projekte zur selben Zeit entwickeln und sind sich nie sicher, was aus einem wird. Und
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ist diese Pandemie dafür zuständig, dass die invasiven Arten auf der Welt gerade den Himmel auf Erden haben, weil die Menschen nicht reagieren können, nicht reisen können, sie ihre Arbeit nicht machen können?
Na, nicht zwingend. Also manche werden sicher auch Profiteure davon sein, aber ich glaube, dass zum Beispiel mancher Transport, der eingeschränkt ist jetzt irgendwie, Schiffstransporte, Flugzeugtransporte, so, die helfen vielleicht sogar eher, dass manche Sachen nicht verschleppt werden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es eher eine Episode, die jetzt nicht da so einen Einfluss hat. Was viel schlimmer ist, ist, dass Menschen in den Ländern zum Teil, in Afrika zum Beispiel, unter ganz anderen Bedingungen diese Pandemie ausstehen müssen. Und dass dann, wenn einer die Chance hat, das Land zu verlassen zum Beispiel, er sofort die Chance nimmt, auch wenn er vorher nicht gegangen wäre. Und dann verlieren sie zum Teil Leute, die echt gut sind und die sie unten brauchen, um das gegen die Tiere in dem Land vorzugehen, um Artenschutz in den Ländern selber zu machen. Und die entscheiden sich dann eben, die Chance zu ergreifen, in andere Länder zu gehen, was man niemandem verdenken kann, aber sie fehlen ihnen dann vor Ort. Und also das ist vielleicht das Ausschlaggebendere.
Wenn Sie vor Ort sind, es hat vor Jahren ein Projekt gegeben, darüber gab es auch einen Film, an den ich mich erinnern kann. Da waren Sie auf der Insel Sangalaki, das ist vor Borneo in Südostasien. Und Sie haben dort im wahrsten Sinne des Wortes die Meeresschildkröte, die grüne Meeresschildkröte, gerettet auf dieser Insel vor den Ratten.
Ja, also auf der Insel, wie auf den meisten Inseln, sind Ratten eingeführt worden. Die gab es auf den Inseln nicht vorher und sind mit der Schifffahrt halt hingekommen. Und die hatten dort damals konkret alle, die ganzen Jungtiere, haben sich als Ressource immer erschlossen, die Jungtiere abzusammeln, wenn die schlüpfen und ins Wasser krabbeln und so, dann wurden die ganzen kleinen jungen Schildkröten.
Das bricht einem, wenn man das sieht, bricht einem das Herz. Wirklich.
Ja, schon dramatisch und so weiter. Und dann muss man sich auch nicht anstecken lassen, dass man dann sagt, oh, fiese Ratte, weil letztendlich sie macht nur das, was sie, die Natur ihr gesagt hat, was sie machen soll, sich vermehren und ihre Art erhalten, wie wir alle auch und so. Also die Tiere sind eigentlich letztendlich die Leidtragenden des menschgemachten Verschleppens und so. Aber trotzdem, wenn der Mensch das eben gemacht hat, muss der Mensch das auch korrigieren, weil die Natur das nicht in ein paar hundert Jahren lösen kann und dann haben sie ja keine Schildkröten mehr, die da schlüpfen und dann kommen auch keine mehr zurück und legen ihre Eier dort ab. Deswegen mussten die Ratten ausgerottet werden.
Wenn der Mensch das verschleppt hat, muss der Mensch das auch wieder hinbekommen. Das ist ein Satz, der ist sehr viel Verantwortung drin.
Ja.
Und dann gehen sie auf die Insel und dann konnte man sie beobachten, wie sie wirklich minutiös in wie so kleinen Rastern, sie haben sich mit einer Kollegin zusammen so Raster gemacht, wie sie Giftköder ausgelegt haben gegen diese schlauen Ratten. Warum war das in diesem Fall eine wirklich eine Arbeit, die präzise sein musste?
Also die Genauigkeit ist in jedem Fall nötig, weil wenn sie dann irgendwo eine kleine Lücke reißen oder einen Denkfehler machen, so, dann kann sie das ganze Projekt kosten. Es reicht ein tragendes Tier, ein Weibchen, was Junge wirft, nachdem sie weg sind, weil es überlebt hat und dann ist alles verloren. Also diese 99% des Erfolges, die in der Wirtschaft oder sonst wo bejubelt werden würden, die haben sie ihr Projekt gekostet und letztendlich dann von ihrer Reputation. Also sie müssen immer 100% erfolgreich sein, was auch ein großer Druck ist und deswegen ist man vielleicht auch so penibel. Und die Arbeit selber, die fand mit Gift statt. Man denkt immer, man kommt da hin und dann macht man irgendwie eine ökologische Maßnahme und restauriert die Insel, aber eigentlich vergiften sie alle dort irgendwie und plätten die ganze Insel mit einem Toxin und so was. Also umweltfreundlich ist im ersten Moment im Ansatz nicht, aber sie müssen halt vorher gucken und wenn sie dann über den Gifteinsatz keine Schäden durch das Gift oder so hervorrufen, das muss natürlich klar sein, dann, sobald die Ratten weg sind, in dem Fall zum Beispiel nach wenigen Wochen, haben sie sofort den Erfolg. Alles wächst ganz anders. Plötzlich kommen Pflanzen hoch, die Ratten vorher auch weggefressen haben, die gar keiner mehr wusste und die Schildkröten schlüpfen bis heute über, glaube ich, 1,5 Millionen, die dort geschlüpft sind.
Heißt das übersetzt, dass die Ratte schlauer ist als die grüne Meeresschildkröte, weil die grüne Meeresschildkröte es nicht gecheckt hat, dass die Ratte sich an ihren Eiern vergreift oder die Jungen quasi auf dem Weg zwischen der Schlupfstelle und diese Wanderung zum Meer angreift und frisst?
Ja, also da ist die Evolution wahrscheinlich im Spiel. Irgendwie Meeresschildkröte ist so viel, viel älter als die Ratte irgendwie. Eigentlich könnte man denken, die wäre das Erfolgsmodell, aber die hat halt auf Masse gesetzt. Also selbst von den 100 Tieren, die schlüpfen und ins Meer gehen, überleben ja nicht alle. Und aber wenn es dann kaum noch Schlupfgebiete gibt und die Ratten dort sind und die dann wegfressen, dann hat die Schildkröte da nichts entgegenzusetzen. Weil sie selber ist ja gar nicht da, wenn die Jungen schlüpfen. Die kann die nicht schützen und die Jungen schlüpfen und laufen los und rechnen nicht mit einem Fressfeind, der sie dann am Strand schon dort so massiv nachts abfängt. Und also da ist dann die Ratte das angepasstere Tier und letztendlich würde dann der Gewinner auch sein.
Welche Eigenschaften muss man eigentlich als Artenschützer mitbringen?
Also neben dem wirklich dem Willen, irgendwas zu tun, irgendwie nicht nur Sachen zu verwalten, sondern auch aktiv zu werden in einer Form oder anderen. Sicherlich, wenn Sie im Ausland arbeiten wollen und wirklich die bedrohten Arten retten wollen, Deutschland ist da jetzt als Land im Kontinent nicht so relevant und gibt hier nicht so viele bedrohte Arten, die global bedroht sind. Aber wenn Sie im Ausland arbeiten wollen, dann müssen Sie halt flexibel sein, aber auch offen. Irgendwie. Sie müssen keine Angst haben vor fremden Menschen, fremden Kulturen, Religionen, sich aber auch angepasst und entsprechend zu verhalten wissen. Und Sprachen sind natürlich nützlich und eine Reisebereitschaft. In meinem Fall, ich bin immer komplett durchgeimpft, damit, wenn morgen eine Frage kommt, können Sie nächste Woche irgendwo dahin kommen. Sie brauchen aber eine Gelbfieberimpfung, dass ich nicht sagen muss, oh, ich muss erst mal 3 Wochen.
Und Ihr dieses kleine gelbe Buch haben Sie immer auf dem Stand der Dinge?
Ja, das ist eigentlich schon übervoll so irgendwie.
Wenn Sie jetzt gerade so die Kulturen angesprochen haben, auf die Sie sich ja dann auch einlassen müssen, wenn Sie vor Ort sind, wie viel Zeit bleibt eigentlich, diese Kultur auch kennenzulernen neben dem Job?
Also richtig zu studieren, das machen sie eigentlich nebenher so, weil meistens sind die Arbeiten dann so, wenn sie dann zum Beispiel auf einer Insel sind, wie im Jemen waren wir gewesen, so, da haben sie eigentlich dann, solange Tageslicht war, haben sie die ganze Zeit draußen agiert, irgendwie, selbst wenn sie nur beobachtet haben oder so, halt mussten sie immer unterwegs sein. Und abends haben sie dann zusammengeschrieben, den Plan für den nächsten Tag, ihr macht das also oftmals einen 12-15-Stunden-Tag. Und da haben sie jetzt nicht Zeit, irgendwie so groß ins Kulturleben einzutauchen. Sicher gibt es auch mal einen Tag frei oder so, aber wenn sie zum Beispiel auf einer Insel sind, wo sie mit anderen nur in Zelten leben, mit einer Wasseraufbereitungsanlage ab von aller Zivilisation praktisch, da gibt es natürlich dann wenig zu studieren. Aber ansonsten so, wenn sie mit Kollegen aus arabischen Ländern, aus afrikanischen Ländern zu tun haben, aus Kuba und so, dann automatisch nehmen sie natürlich auf, wie die leben und was deren Sorgen sind und so. Und wenn man dann offen ist, dann lernt man es quasi mit und jede Erfahrung nützt einem im nächsten Projekt auch. Also es ist sowieso kein Projekt wie das andere, aber Sie können immer Lehren aus einem auch ziehen.
Treffen Sie sich eigentlich immer wieder? Ist das so eine Gruppe von Menschen, von Artenschützerinnen und Artenschützern, die sich auf der Welt immer wieder trifft, wo man dann auch weiß, wenn man dann wirklich abends mal beim Feierabendbier irgendwo auf einer Terrasse oder am Strand im Sand sitzt, dass man sagt, so, weißt du noch, wie das war? Kommt sowas?
Also mit Einzelpersonen, mit denen man zu tun hatte irgendwie, aber auf der anderen Seite, die Lebenswege gehen dann wirklich so sternförmig zum Teil auseinander, dass man mehr in Kontakt ist über E-Mail oder sowas. Dann mit den Leuten, mit denen sie gearbeitet haben, am besten ist, wenn sie nicht mehr zurückkommen müssen, weil das Problem gelöst ist und die Menschen vor Ort so trainiert sind, dass sie das künftig verhindern können, dass es wiederkommt. Das ist der Idealzustand. Und dann haben sie halt natürlich Konferenzen, wo sie Experten treffen, die sie irgendwie dann schon kennen. Oder es gibt eben von der IUCN, der Weltnaturschutzunion, so eine Spezialistengruppe. Es sind 220 Menschen weltweit, die für invasive Arten die Spezialisten sind. Da bin ich jetzt ein Mitglied von, zusammen mit ein paar anderen Deutschen. Und da ist man manchmal dann enger in Kontakt. Aber da sind auch Marinebiologen, mit denen man jetzt zwangsläufig wegen der Arbeit jetzt nicht so viel zu tun hat, weil in meinem Fall sind es terrestrische Wirbeltiere.
Hm. Wir haben vorhin schon gesagt, Sie haben einen Sohn im Teenageralter, der sich sehr für Fußball interessiert, aber dem Sie natürlich als Vater auch die Welt der Tiere und Pflanzen beigebracht haben. Wenn Sie dem das so erklären, worauf es ankommt auf dieser Welt, was haben Sie dem gesagt? Also welche Werte geben Sie Ihrem Sohn mit, die Sie gern der ganzen Welt erzählen würden? Worauf sollen wir achten? Weil Sie haben vorhin schon angesprochen, sowas wie das Wort Quarantäne, was wir gerade alle kennen, hat offensichtlich in den letzten Jahrzehnten gar nicht so richtig funktioniert. Also es werden Produkte von A nach B und C geschippert, ohne darauf zu achten, was ist da eigentlich drin, oder?
Ja, also so manche Sachen gibt man schon mit irgendwie und manches ist aber auch andersrum, dass das Kind dann eher sagt, warum müssen wir jetzt mit dem Flugzeug dahin fliegen? Irgendwie, wir können auch mit dem Zug fahren und oder
das haben Sie ihm schlau beigebracht.
Naja, also das wurde mir dann eigentlich eher beigebracht. Oder dass ihm gesagt wird, die Plastikflaschen hier sind aber auch nicht so super. Wenn du sagst, wie viel Plastik da rumliegt in den Ländern, wo du bist und so weiter, dann sollten wir hier mal Glasflaschen kaufen. Und also das führt auch zur Veränderung des eigenen Bewusstseins. Und ich glaube, es ist so ein gegenseitiges sich immer ein bisschen noch kontrollieren und messen und neue Sachen einführen, die dann irgendwie insgesamt so in die Richtung nachhaltig gehen. Aber so den goldenen Satz, irgendwie, der jetzt alle anderen Probleme löst, so den habe ich auch nicht parat.
Okay. Und die Geschichte mit der Quarantäne, die Sie vorhin schon angesprochen haben, diese Boxen, die angenommen per Schiff aus China kommen, ja, die in einem deutschen Hafen ankommen und sich keiner drum kümmert, dass die irgendwie speziell behandelt werden müssen. Mhm. Warum hört Ihnen da keiner zu?
Naja, es ist im Großen schon bekannt. Es gibt dann Abkommen, die sowas eigentlich regeln und so, aber es ist im Kleinen dann halt so, dass eben zum Beispiel der Zoll chronisch unterbesetzt ist, der darüber wachen müsste, irgendwie, oder irgendwelche Pflanzenschutzdienste. Und dann haben sie natürlich auch immer in allen Bereichen auch ganz normal Leute aus der Gesellschaft. So der eine, der arbeitet eben bis 16 Uhr und schmeißt dann halt weg. Und gab es auch im Tierpark, dann wurde dann 16 Uhr die Schippe fallen gelassen und andere machen eben ihre Arbeit noch zu Ende oder machen ein bisschen mehr und sind sorgfältiger und so. Aber letztendlich, es gibt schon internationale Regeln, aber es gibt so viele Schlupflöcher oder eben auch diese Masse an zum Beispiel Containerverkehr, die lässt sich gar nicht so richtig regulieren. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie Ratschläge in den Wind geschlagen werden, aber in der Praxis werden sie einfach nicht umgesetzt. Und
als ich mich auf Sie vorbereitet habe, Herr Mayer, Artenschützer, einen Artenschützer mit dem zu sprechen, der irgendwo auf der Welt dafür sorgt, dass invasive Tierarten nicht übergriffig werden und dass alles wieder reguliert wird, habe ich mich gefragt, sind wir Menschen eigentlich auch invasiv? Also nehmen wir uns Sachen heraus, die uns gar nicht zustehen?
Ja, jetzt große philosophische Frage. Also ich denke, irgendwo wahrscheinlich sind wir die vielleicht verheerendste Art, weil irgendwie wir irgendwie natürlich den größten negativen Einfluss haben, bis hin zu denen, dass die invasiven Arten, also ein Tier würde nicht von Asien nach Südamerika kommen, wenn der Mensch nicht irgendwie gefördert hätte. Insofern, vielleicht sind wir so der Ursprung da an den, aber auf der anderen Seite ist es ja nun mal unser Leben und keiner will in einer Höhle sitzen und mit Kerzenlicht nur leben und so weiter. Und deswegen muss man da sehen, dass man irgendwie eine Balance schafft und so. Aber das so rücksichtslos auf alles verzichtet wird, irgendwie was die Zukunft besser sichern kann, so, das ist natürlich nicht gut. Und dann gibt es eben wirklich Kapriolen, wenn sie dann Ameisenkolonien kaufen können für zu Hause im Laden irgendwie. Das denke ich mal, braucht keiner wirklich. Und meines Erachtens ist es auch nicht förderlich, dass man dann die Natur besser kennenlernt, weil man sagt, oh, ich habe hier japanische Ameisen und wenn ich keine Lust mehr habe, lasse ich die frei. Und weil die den Winter in Japan auch überleben, überleben die dann auch hier und man weiß, was dann in 10 Jahren ist. So, also das muss man nicht irgendwie alles irgendwie haben. Oder zum Beispiel, wenn sie dann online alles bestellen können, Sämereien, wo sie gar nicht wissen, was für Sämereien sind und die pflanzen dann aus, im guten Glauben, aber pflanzen dann die nächste Problemart für die Zukunft. So, das ist sicherlich nicht so wirklich, was der Mensch machen sollte. Und da hilft nur dann noch eben mal ein bisschen auf die Bremse zu treten und sich mal ein bisschen zu sagen, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen.
Welches Projekt steht eigentlich als nächstes an?
Also ich habe mehrere, zum Beispiel das Madagaskar muss noch zu Ende gebracht werden und dann hat sich gleich das nächste in den Komoren nebenan angeschlossen. Aber ein großes, was ich jetzt gerade entworfen habe, zusammen mit der Regierung von Kenia, ist gegen einen invasiven Vogel, die Glanzkrähe in Kenia, der die ganze Küste dort besiedelt hat und sowieso einen massiven Einfluss hatte auf Gesundheit, auf die lokale Vogelfauna, die ist zu 80% verschwunden, also die einheimischen Arten und jetzt auch den Tourismus, der am Boden liegt durch die Corona-Krise und auch Wetterextreme noch zusätzlich terrorisiert, weil die Tiere halt, die paar Touristen, die da sind, die werden regelrecht drangsaliert in ihren Hotels.
Die Glanzkrähe, dieser schwarze Vogel, den es bei uns auch gibt?
Gibt es bei uns nicht. Also gab es einen Rotterdam, gab es eine Population, die wurde vor ein paar Jahren ausgerottet. Und aber es ist eine Krähe aus Indien, so eine Mischung aus zwischen Krähe und Elster. Aber ähnlich unseren Krähen und auch sehr sozial intelligent. Also Krähenvögel sind ja insgesamt sehr intelligent.
Und weil eben eine Krähe der anderen kein Auge auskratzt, genau, macht die Krähe alles andere kaputt.
Genau, die kommen dann zu 50 und reiten im Hotel ein und plündern das Buffet. Und wenn sie versuchen zu verteidigen, das nicht beherzt machen, dann kriegen sie auch gleich noch eine Attacke. Und früher hat man sowas an Reiseführer geschrieben, nach 2 Jahren wurde dann publiziert und dann ist vielleicht keiner mehr hingefahren. Heute schreibt man es in irgendeinem Reiseforum. Und keiner bucht mehr das Hotel dort.
Also müssen sie relativ schnell auch reagieren, oder?
Ja, also das Problem ist dort jetzt so entstanden mit hunderttausenden Vögeln über 80 Jahre wirklich. Aber dass ein Land sagt, wir möchten das komplett lösen in dieser Zeit, wo wir sowieso so viele Schwierigkeiten haben, das ist schon ein seltenes Beispiel. Und deswegen gebe ich alles, dass da Kenia unterstützen kann, das Geld zu finden. Weil leider ist es oft so, dass ein Teil meiner Arbeit auch ist, die Finanzen für die Projekte zu finden. Das ist nicht so selten der Fall, dass jemand sagt, ich brauche sie, wir haben ein Problem und ich habe auch das Geld. Sondern meistens, ich brauche sie, wir haben ein Problem und können Sie das Geld mitbringen?
Das heißt, reich werden kann man in Ihrem Job nicht?
Ja, also lebt schon gut, aber irgendwie, und sie haben auch Aufträge, so, die dann schwer bezahlt sind, wo sie gar nicht unter bestimmten Grenze bleiben können, weil dann alle Kollegen sagen, hey,
so. Verkauf dich mal nicht unter Wert.
Ja, also, gerade bei staatlichen Aufträgen ist es manchmal, aber es gibt genug Projekte, wo wirklich die Probleme brennen, so, die haben keinen Cent, dann müssen sie was finden. Aber es gibt auch immer Möglichkeiten, Gelder zu finden.
Guntram Mayer, der Artenschützer, war unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr, alles Gute.
Ja, vielen Dank, danke für die Einladung.